Ich brauche natürlich auch Freizeit. Ich habe das auch in meinem Aktivismus gemerkt. Also ich brauche die Zeit, die Auszeit für mich, um wieder irgendwie mit dem ganzen Stress klarzukommen. Und gerade bei dem Thema finde ich es auch so wichtig. Also gerade wenn man mit diesem Tierleid konfrontiert ist und dann auch auf die Straße geht und versucht, was zu verändern bei den Menschen und dann auch auf Ablehnung stößt, dann ist es, glaube ich, nochmal doppelt so schwer, wenn man dann keine Zeit hat zum Ausgleich, um das Ganze nochmal zu verarbeiten und irgendwie auch schöne Momente zu haben, um wieder aufzutanken.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
Und wir haben heute wieder einen richtig spannenden Interviewgast bei uns. Und zwar ist es Marc Pierschel. Marc Pierschel ist Autor und Regisseur aus Münster. Seine Dokumentarfilme setzen sich in erster Linie mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinander. Live and Let Live 2013 ist ein Dokumentarfilm, der die ethischen, ökologischen und gesundheitlichen Gründe untersucht, die Menschen dazu bewegen, sich vegan zu ernähren. The End of Meat 2016 stellt die Vision einer Zukunft vor, in der Fleischkonsum der Vergangenheit angehört. Der Dokumentarfilm Butenland 2020 handelt von einem Milchbauern, der zum Aktivisten wird und das erste Kuhaltersheim gründet. Der Film gewann den Granit-Dokumentarfilmpreis bei den 53. Internationalen Hofer Filmtagen. Der im Verleih von Mindjazz Pictures veröffentlichte Film konnte sogar 30.000 Kinobesucherinnen und Besuchern in Deutschland erreichen. Heute ist er bei uns und hat ein neues Filmprojekt im Petto. Dieses Mal handelt es sich um seinen ersten Spielfilm mit dem Titel Mathilda. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, Marc Pierschel.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Ja, Marc, wir haben gerade schon gehört in der Anmoderation, du bist sozusagen der Filmemacher, ja, in Deutschland für die Veganer und Veganerinnen. Und wir finden das natürlich super spannend, dass wir jetzt mit dir auch mal eintauchen können heute da rein, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Ja, dass wir vielleicht auch, wir wollen natürlich über deinen aktuellen Film sprechen und das neue Projekt, aber wir brennen natürlich auch darauf zu erfahren, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Ja, wie ging das los mit dem Filmemachen? Und vielleicht magst du uns da direkt mal mitnehmen, wie ist das bei dir passiert? Ja, ist das einfach passiert oder ist das schon immer ein Wunsch von dir gewesen? Wie war das mit dem kleinen Marc, als er irgendwie jünger war und dann vielleicht auch erst vegan geworden ist? Nimm uns da doch mal gerne mit.
Ja, gerne. Also eine lustige Anekdote, die da vielleicht passt, ist, dass früher gab es immer diese Poesiealben, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, in der Grundschule, wo man so die Freunde und MitschülerInnen, die das ausgefüllt haben, und da habe ich immer reingeschrieben, Regisseur als Berufswunsch. Und ich hatte immer so eine lange Liste von Filmen. Also meine Mutter musste immer alle Filme aufschreiben, die ich gesehen hatte im Fernsehen, weil ich die so faszinierend fand. Und dann hatte ich immer so die A4-Zettel untereinander geklebt und war es irgendwann so eine lange Rolle. Ich habe die leider nicht mehr, aber das war auf jeden Fall schon mal ein großer Traum von mir, irgendwann mal selber Filme zu machen. Und ich habe es nicht studiert, ich habe tatsächlich Soziologie studiert, Kulturwissenschaften, Regionalwissenschaften, Lateinamerika und bin irgendwie so ein Quereinsteiger in den Film. Also ich habe dann 2007 noch einen Dokumentarfilm gemacht, der hieß Edge. Da geht es um die Straight-Edge-Bewegung in den USA und da war die Idee, da gibt es noch keinen Film zu und warum machen wir nicht einfach einen Film darüber? Und dann haben wir das so DIY-mäßig, also do-it-yourself-mäßig uns versucht anzulesen, haben uns Kameras gekauft, sind in die USA gefahren und haben den Film gedreht, irgendwie mit 5.000 Euro Budget oder so. Und das war mein Einstieg.
Mega, total spannend. Ja, und wie ging es dann weiter? Also ich meine, also das ist ja auch extrem aufwendig, ne? Jetzt hast du ja gerade gesagt, einfach mal machen, einfach mal probieren. So, das ist so jetzt für mich schon das erste Learning, was ich da rausziehe, ne? Dass man, es muss nicht immer perfekt sein, es geht einfach darum, dass man ins Tun kommt. Wie ging es denn weiter? Weil wir waren ja nun auch bei der Premiere von Butenland im Kino. Ich war auch damals sogar, nee, du warst sogar auch mit dabei, Caro. Da waren wir noch gar nicht zusammen als Beautiful Commitment aktiv. Da waren wir in Berlin bei der The End of Meat Conference, wo dann sogar noch Richard David Precht gesprochen hat. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Konferenz. Und da ging es ja auch ganz viel um den Film, beziehungsweise auch das, was da vermittelt wurde. Ne? Also das war ja unglaublich groß damals schon. Also dich kennt ja eigentlich mittlerweile jeder in der Szene, ne?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwer zu sagen.
Ja. Ja, total großartig. Also wie ist es denn so groß geworden? Also was waren die nächsten Schritte bei dir, dass es dann quasi von diesem kleinen Projekt, sag ich mal, einfach mal machen, ja, einfach mal, ne, do it yourself, sondern wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass die Filme wirklich ins Kino kommen? Also wie schafft man das, mit seinem eigenen Film ins Kino zu kommen?
Also ich glaube, da hatte ich einfach viel Glück. Also das war dann ja Live and Let Live, der wirklich größeren Erfolg hatte. Also da habe ich ja den Kinofahrer erst selbst gemacht. Also ich habe Kinos angeschrieben. Hallo, ich habe dann einen Film, es geht um Veganismus, habt ihr Lust, den zu zeigen? Und dann war das natürlich ein sehr langwieriger Prozess, aber ich hatte dann das Glück, auf Mind Jazz Pictures zu stoßen, bei dem der Geschäftsführer selber Veganer ist. Dann konnten wir über Mind Jazz, und ich glaube, es war in Cannes, da haben die den Film an Netflix verkauft und dann ist er auf 2016 auf Netflix gestartet weltweit. Und das hat nochmal natürlich, also das hatte ich natürlich nicht erwartet überhaupt, dass den Film so viele Leute sehen und dass er dann auf Netflix landet, war natürlich super. Und das war auch ein ganz guter Einstieg dann für den nächsten Film, also für The End of Meat, dass man schon mal diese Bekanntheit hat und dass ich da auch thematisch drauf aufbauen konnte.
Ja, es ist total spannend, also wo du das gerade so mit Live and Let Live, also das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus meinem Nähkästchen, also du begleitest mich halt auch schon seit meinen ersten veganen Tagen, weil das war eine meiner ersten Aktionen tatsächlich, die ich damals gemacht habe mit Schweizer Stiftungsaktionsgruppe in Hamburg. Wir haben einen Stand organisiert in Buchholz in der Nordheide. Da hast du Live and Let Live gezeigt. Und da waren wir nämlich vor Ort und hatten das mit dem Kino damit begleitet. Und da haben wir uns schon mal gesehen. Und das war, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt 2014 war oder so. Ich glaube, müsste eigentlich gewesen sein. Also eine der ersten Aktionen, an die ich mich so erinnere, wo ich so mitgewirkt habe. Und das war für mich damals auch total spannend. Und eben halt auch wirklich toll, dann eben auch bei allen anderen Premieren oder Filmvorstellungen immer dabei zu sein und auch so zu sehen, welche Themen du auch so aufgreifst und wie sich das dann natürlich auch, natürlich immer das gleiche Thema, aber eher auch immer aus einer anderen Ecke betrachtet. Wonach gehst du da, wenn du so eine Inspiration bekommst? Oder wonach wählst du da deine Ideen aus?
Also ich gucke mal, was es noch nicht gibt so wirklich. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie so ein Zeitfaktor. Was gibt es zu dem Moment noch nicht? Also momentan gibt es ja schon so viele Filme zu verschiedensten Themen. Und es ist natürlich auch super, dass das so wächst, der Bereich. Und ich schaue dann eigentlich, ja, was ist ein Thema, das mich interessiert und was die Menschen interessieren könnte? Oder wo kann ich eine Botschaft vermitteln, die irgendwie für viele Menschen spannend ist. Und das war so bei, zum Beispiel bei The End of Meat nochmal so ein Beweggrund, also so eine Zukunftsperspektive zu zeigen im Vergleich zu den ganzen Filmen, die es schon gibt. Also, dass man nicht so die negativen Seiten oder die negativen Auswirkungen der Tierindustrie zeigt, sondern einfach mal so eine positive Vision, dass die Menschen irgendwie auch eine Inspiration haben, worauf sie hinarbeiten können mit ihrem Aktivismus. Das fand ich spannend. Und dann bei Budenland, was mich da inspiriert hat, war nochmal so eine nahe Perspektive, wie das Leben auf so einem Lebenshof konkret aussieht, also was das mit den Menschen macht, was das mit den Tieren macht und wie so die Beziehungen sind und was da für eine Arbeit auch hintersteckt. Und das fand ich dann bei Hof Budenland sehr spannend, also mit Jan Gerdes und Karin Lück, die den aufgebaut haben und schon so lange betreuen und so viele Geschichten haben, die sie erzählen können. Und das kam dann irgendwie alles, ja, glücklicherweise zusammen.
Ja, so ein Film ist ja ein unfassbares Instrument, ne, auch Menschen zu erreichen. Das ist ja das Schöne dabei, dass man, also ich erinnere mich an jeden einzelnen dieser Kinobesuche sehr, sehr gut und diese Bilder halt, ne, und dann mit der Musik und du kannst ja emotional die Menschen einfach so gut mitnehmen. Das ist ja auch das, was wir uns eigentlich alle wünschen, ja, dass die Menschen da mal so richtig eintauchen in diese Geschichten. Es gibt so viele davon, aber sie sind halt oft nicht sichtbar und nehmen uns halt nicht die Zeit dazu, ne, uns die anzuhören oder anzusehen. Wie ist das für dich, wenn du so da eintauchst in so einen Film? Berührt dich das dann auch jedes Mal wieder? Lernst du selber auch dazu? Oder was ist für dich so immer das Spannendste dabei?
Jetzt so meinen eigenen Film oder wenn ich die Filme mal sehe?
Ja, beides vielleicht auch.
ja, klar. Also wenn ich mir Filme nochmal angucke, meine eigenen Filme, dann gibt es immer so Momente, die... Also wenn ich jetzt an Budenland zurückdenke, den habe ich natürlich schon sehr oft gesehen, aber trotzdem gibt es immer wieder die Momente, die auch auf mich emotional wirken. Und bei der Arbeit am Film ist es natürlich genauso. Also man ist ja dann mit der Kamera live vor Ort und in dem Moment und erlebt den mit. Und das ist dann auch gar nicht so einfach, weil man immer so diese Distanz wahren muss. Also ich denke jetzt zum Beispiel zurück an die Szenen mit Paul, als Paul gestorben ist auf Butenland. Und die Menschen trauern oder die Menschen verabschieden sich dann von Paul. Und das ist natürlich schwierig, einfach da mit der Kamera zu sitzen und die Menschen dabei zu filmen. Sie weinen und das Tier in den Tod begleiten. Und das ist, also eigentlich möchte man natürlich die Menschen trösten, aber man muss da sitzen mit der Kamera und einfach überlegen, okay, das hat dann vielleicht später für den Film einen größeren Nutzen, wenn ich jetzt hier mit der Kamera dabei bin und den Menschen zeige, wie es aussieht, von einem Tier Abschied zu nehmen auf dem Lebenshof und was das für die Menschen bedeutet.
Ja. Ja, man sieht auch, dass es dich jetzt auch gerade wieder berührt, ne? Also es ist für uns auch, also ich kenne die Szene, also ich habe das genau vor Augen und das war schon krass. Aber das sind halt auch genau die Momente, glaube ich, die es braucht, dass Menschen reflektieren, was sie da eigentlich tun. Und auf einmal kommt dann dieses Gefühl von, verdammt, so irgendwie, also ich verantworte das ja alles mit. Also dass es überhaupt Lebenshöfe geben muss, ja, dass es überhaupt dieses Leid geben muss von überzüchteten Tieren, die dann so schlechte Lebensbedingungen haben, dass sie wirklich gepflegt werden müssen. Ne? Also es ist ja wirklich ein Kuhaltersheim, nicht einfach nur, also eigentlich könnte man ja schon beinahe auch sagen Pflegeheim, ne? Also weil dort ja auch viele Tiere ja einfach eine ganz andere Betreuung bräuchten als einfach nur vielleicht ein altes Tier. Und das ist schon krass. Also Hut ab vor dieser Arbeit, die du da machst. Es ist wirklich krass und es ist extrem wichtig, dass du da die Menschen einfach mitnimmst und halt eben genau das, was Caro gerade gesagt hat, diesen Schleier, diese Mauern halt einfach einreißt und die Leute einfach mitnimmst, ne, in die Geschichten zu den Tieren, ins Schlachthaus, aber halt eben auch in die Zukunft, in die Perspektive, ne?
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. Was ist die Intention hinter den Filmen?
Also ich kann vielleicht noch mal hinzufügen, es gibt natürlich auch sehr viele schöne Momente mit den Tieren auf dem Lebenshof. Als ich jetzt gedreht habe bei Butenland, bin ich vielen Kühen sehr nahe gekommen. Das war sehr schön. Die Intention ist, na klar, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Also bei The End of Meat war es einfach nochmal irgendwie eine neue Perspektive aufzuzeigen. Und bei Butenland jetzt konkret, ja, die Menschen einmal den beiden Protagonistinnen näher zu bringen, Jan und Karin, was sie mit ihrer Arbeit machen, aber natürlich auch den Kühen an sich, weil die meisten Menschen einfach gar nicht so viel wissen über Kühe, was das für Lebewesen sind, wie die so den Tag verbringen und dass das ganz individuelle Charaktere sind, die irgendwie ja, Menschen gar nicht so unähnlich sind und dass man vielleicht auch noch was lernen kann von den Lebewesen.
Es ist vielleicht ein ganz schöner Übergang auch zu dem aktuellen Projekt ja von dir jetzt, das neue, weil da geht es ja auch wieder um eine Kuh. Und ich habe tatsächlich mir eben auch nochmal euren Trailer angeguckt auf der Seite, den ihr da hattet für das erste Crowdfunding. Und dabei musste ich schon fast wieder weinen. Ja, also ich fand das auch schon wieder so berührend, diese Story, die ihr da zeichnet. Oh, da habe ich auch gedacht, so meine Güte, ey, das ist echt schon, ja, das ist sehr berührend. Und da vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen über Mathilda, was da auch die Geschichte ist, was du damit vorhast, wie ihr euch das vorstellt, so dass wir da nochmal so ein Bild von bekommen.
Ja, klar, gerne. Also Mathilda ist ein Spielfilm und es geht um die Kuh Mathilda, die aus einem Schlachthof ausgebrochen ist und sich im Wald versteckt. Und dort begegnet sie Anna, einem 16-jährigen Mädchen. Und Anna hat zuvor noch nie eine Kuh so nah und live gesehen und ist sehr bewegt von dieser Begegnung. Und eigentlich möchte Anna Köchin werden. Sie merkt auch, dass sie Mathilda irgendwie helfen will. Sie weiß aber noch nicht, wie genau. Und das Problem ist aber, dass ihr Vater in dem Schlachthof arbeitet, aus dem Mathilda entflohen ist. Und das führt natürlich zu Diskussionen zu Hause, weil Anna natürlich ihren Vater umstimmen will, weil er dann auch noch beauftragt wird, die Maßnahmen zu leiten, um die Kuh wieder einfangen zu lassen. Dann trifft Anna zum Glück auf zwei Tierrechtlerinnen, Kevin und Nina, die ebenfalls versuchen, irgendwie die Kuh zu retten und unterstützt die beiden. Aber es ist nicht so einfach, weil natürlich je länger es Mathilda gelingt, sich im Wald zu verstecken, desto höher wird auch der Druck auf den Schlachthof. Am Ende kommt es dann zum Showdown im Wald und Anna muss sich entscheiden, wie sie ihr Leben in Zukunft leben will. Genau, das ist so die Geschichte.
Ja. Ja, das fand ich total spannend, dass ihr, da stand auch irgendwie der Showdown zwischen Anna und ihrem Vater oder so, dann, das ist ja auch wirklich nochmal ein interessantes Geflecht, was ihr dann da spinnt, ne?
Ja, also man darf natürlich nicht zu viel, also wir wollten nicht zu viel vorwegnehmen, weil es natürlich spannend bleiben soll und ich finde, eine ganz schöne Geschichte geworden ist.
Also ich bin auch total gespannt. Also ich werde wahrscheinlich dann wieder durchweinen. Ich kenne mich da ja auch, ne? Ich bin ja auch mal so total so bei Filmmusik, ne? Also das haut einen dann ja auch immer noch um. Und dann diese ganzen Bilder dazu. Und gerade auch, wenn man halt in der Thematik drin ist. Wir waren ja auch jahrelang auf der Straße aktiv, Aktivismus, haben da auch Tierhausanlagen rausgeholt. Also das ist, man ist dann ja sofort wieder in diesem Film drin. Oder halt eben nicht in dem Film, sondern in der Realität, ja, die man ja im Kopf gespeichert hat. Und das ist schon eine krasse Kiste, ja, auf jeden Fall. Für wen ist denn der Film geeignet? Also ist es auch etwas, weil es ist ja ein junges Mädchen, da könnte man jetzt auch meinen, dass vielleicht auch wirklich die Jugend nochmal anspricht. Also ist der quasi jugendfrei oder wie ist es gestaltet?
Also richtig krasse Szenen wird es auf jeden Fall nicht geben. Wir schätzen mal so ab 12 Jahre vielleicht wird er freigegeben. Und geeignet ist eigentlich für junge Menschen, vielleicht so 15 bis 30. War so die Idee, also wir wissen es selbst nicht so genau, wem der Film dann so gefallen wird. Also ich meine, Butenland war tatsächlich ein älteres Publikum, das hätte ich auch nicht gedacht. Und bei Mathilda hat man jetzt auch wieder so ein bisschen diese Schnittmenge, also von einer Kuh, die ausbricht und ist wieder so ein Generationenkonflikt. Also ihr Vater ist natürlich schon ein bisschen älter, deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, wer sich den Film nachher anschaut, aber wir sind gespannt.
Also ein Film für die ganze Familie dann letztendlich.
Es ist kein Familienfilm, aber definitiv für Menschen verschiedenen Alters, ja.
Ja, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass der zum Beispiel auch in Schulen gezeigt wird, ne? So an Projekttagen oder sowas, dass das nochmal eine richtig tolle Sache wird, ne?
Ja, also ich denke, man bietet verschiedene Punkte, um über das Thema zu diskutieren und auch wie junge Menschen jetzt mit dem Thema umgehen, beziehungsweise sich dem Konsum von Tieren entgegenstellen.
Ja, das ist richtig gut.
Wo steht ihr denn jetzt gerade mit dem Film, Marc? Also die Vorfinanzierung ist ja abgeschlossen, dann gab es ein Crowdfunding und wie geht das jetzt weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil der Otto-Normalverbraucher hat ja überhaupt keine Ahnung, was da so hintersteht auch, ja, hinter so einer Filmproduktion. Man sieht dann immer diesen fertigen Film und dann denkt man sich, ach, sehr cool, dass es den gibt, dankeschön, und dann guckt man sich den an, macht sich einen netten Abend und im Idealfall bewegt er natürlich was in der Welt und man teilt ihn noch mit Bekannten und so weiter. Aber wie ist das für dich so? In welchen Dimensionen denkst du über sowas nach? Womit rechnest du da? Nimm uns da doch mal gerne mit.
Ja, also so ein Film, Spielfilm ist natürlich noch ein ganz anderes Projekt als ein Dokumentarfilm, weil es einfach ein viel, viel längerer Prozess ist und weil es natürlich viel, viel teurer ist. Man arbeitet ja szenisch, das heißt, es gibt Schauspieler, es gibt eine viel, viel größere Crew. Also ich kann nicht gleichzeitig irgendwie Kamera und Ton machen, wie ich das bisher bei den Dokumentarfilmen gemacht habe. Und insofern braucht man viel Geld. Und momentan haben wir jetzt diese Crowdfunding-Kampagne gemacht, um die Vorproduktion zu finanzieren, wie du richtig gesagt hast. Das heißt, wir können jetzt erstmal anfangen, den Film zu planen, also eine konkrete Kalkulation zu machen und dann schon mal ins Casting zu gehen und mit verschiedenen Heads of Production zu sprechen. Das heißt, schon mal Leute zu finden, die dann in der Crew aktiv werden. Und dann brauchen wir natürlich noch Geld für den Dreh. Das heißt, wir arbeiten gerade an den Anträgen für verschiedene Filmförderinstitutionen. Und das dauert natürlich ein bisschen, weil die Anträge sehr detailliert ausgearbeitet werden müssen und natürlich wir auch eine gute Chance haben wollen, da dann die Fördersummen einzuwerben. Und gleichzeitig versuchen wir auch noch andere GeldgeberInnen zu finden für den Film, damit wir dann im Mai 2023 drehen können.
Mit was für Summen rechnet man da so? Also nur, dass man mal so eine Größenordnung hat, so ganz grob. Was kostet sowas? Also du hast ja mit Steffi, wenn ich das richtig gesehen habe, ihr habt ja eine Filmproduktionsfirma gegründet dann und macht das jetzt. Und wie viel kalkuliert ihr da? Wie viel Manpower braucht ihr? Wie groß wird das?
Ja, also wir haben letztes Jahr Antimae Film gegründet, Steffi Köhler, das ist die Produzentin, und ich. Und wollen den Film jetzt selber produzieren und haben auch schon eine Co-Produzentin mit der Filmwerkstatt Münster, die uns dabei unterstützt, und machen das jetzt erstmal zu zweit. Und dann kommen jetzt nach und nach Menschen dazu, weil wir jetzt auch in der Vorproduktion sind und jetzt zum Beispiel mit unserer Kamerafrau, den Sarina Laudam aus Köln, schon mal sprechen, wie dann das visuelle Konzept aussehen wird. Und wir haben schon eine Regieassistentin, die Fito Musaki aus Köln, die uns dabei unterstützen wird, und einen Herstellungsleiter. Ja, und dann versuchen wir erstmal jetzt konkret zu kalkulieren, wie teuer der Film wird und wie viel Geld wir wahrscheinlich haben werden. Also man kennt das ja bei großen Spielfilmen, sind das dann einige Millionenbeträge, und im so Low-Budget-Bereich ist man tatsächlich bei 1 Million immer noch sehr, sehr, sehr im niedrigen Bereich der Produktionssumme. Und also ja, so ungefähr zwischen 750.000 und 1,5 Millionen wäre so ein realistischer Betrag für den Film. Und wir werden dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, wenn wir Glück haben und das ganze Geld bekommen, was wir gerne hätten.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja auch echt mal eine Hausnummer, ne? Wenn man das so hört, dann denkt man erstmal, Wahnsinn, dass du dich da auch rantraust, ne? Dass ihr das macht, dass ihr das durchzieht, weil viele Menschen würden sich wahrscheinlich dann auch irgendwie abschrecken lassen und denken so, oh nee, das geht gar nicht. Also sehr, sehr cool, dass ihr das angreift. Du hattest eben auch gesagt, das ist ja der erste Spielfilm. Wie kommt da dieser Switch jetzt nach den Dokus, dass du da jetzt Lust zu hast?
Ich hatte irgendwann mal die Idee, so eine Geschichte zu erzählen, die man einfach nicht als Dokumentarfilm drehen kann. Und ich wollte diese Perspektive von jemandem, der, also es sind verschiedene Beweggründe. Zum einen wollte ich natürlich eine Kuh auf der großen Leinwand als Star, das fand ich super, eine ausgeborene Kuh, so eine Geschichte erzählen. Aber eben auch so eine Geschichte von jemandem, der in so einem Gewissenskonflikt ist. Also jemand, der sich auf einmal konfrontiert sieht, dass er irgendwie ein Tier vor sich hat und jetzt wirklich seine Ernährungsweise überdenken muss und da wirklich überlegt, was kann ich machen, was will ich machen, und auch versucht, sich irgendwie durch diesen Prozess zu hangeln. Und das fand ich spannend, einfach diese Geschichte zu erzählen und sich mal so für 90 Minuten in den Kopf dieses Menschen zu begeben, wie das aussieht und wie das bei vielleicht vielen von uns ebenfalls abgelaufen ist, wenn es für uns entschieden haben, vegan zu leben.
Ja, das ist richtig gut. Also ich bin gespannt, also wenn es losgeht. Wann kommt der Film in die Kinos, beziehungsweise wie, gibt es da schon irgendwelche Veröffentlichungsdaten?
Ja, das ist alles ein bisschen schwierig jetzt vorauszusagen, aber wir hoffen natürlich irgendwann 2024. Das Gute ist, dass wir schon einen Verleih haben mit Mindchess Pictures, die würden den Film auf jeden Fall gerne wieder in die deutschen Kinos bringen, und bei denen fühlen wir uns auf jeden Fall auch sehr gut aufgehoben. Und wenn das alles so klappt mit dem Dreh, dann denke ich mal, Anfang 2024 könnte realistisch sein.
Okay, bis dahin müssen wir uns noch gedulden.
Ja, das sind ja immer so Zeitspannen. Ne? Wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen. Du hattest ja, also wenn wir so gucken, ne, das sind ja meistens irgendwie so 3 oder 4 Jahre zwischen den einzelnen Filmen. Da muss man sich ja auch in der Zeit auch immer erstmal motivieren, sage ich jetzt mal. Also, weil das ist ja im Prinzip, bis dann das fertige Produkt da ist und so diese ganzen Spannen dazwischen, das ist ja das, was man immer nicht so sieht. Was ist denn für dich so dein größter Antrieb dabei?
Mein größter Antrieb ist dann irgendwann das fertige Produkt oder den Film auf der Leinwand zu sehen und dann einfach dabei zu sehen und dabei zu sein und zu sehen, wie der Film die Menschen bewegt, oder ja, die Reaktionen zu sehen einfach der Menschen, und danach, wenn ich dabei bin, auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über das Thema, über die Menschen und die Tiere im Film, das ist spannend.
Ja, du machst ja dann auch mal so Reisen, ne? Also du gehst ja dann mit dem Film auch auf Tour dann für die Premieren.
Mhm, genau.
Super. Also da ist es dann auch für dich dann dieser Moment zu sehen, wie das ankommt mit den Menschen, ist natürlich auch dann das einzige Feedback, was du ja bekommst tatsächlich, ne? Weil ansonsten, wenn er jetzt im Kino läuft und du nicht dabei bist, dann ist ja die Frage so, was passiert da jetzt?
Ja, genau, es ist ein bisschen, schwierig, wenn man nicht direkt dabei ist. Deswegen sind so Filmgespräche immer ein schöner Anlass, ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie der Film einfach bei den Menschen ankommt. Ansonsten bekomme ich natürlich auch E-Mails von Menschen, die den Film gesehen haben und die mir dann schreiben, dass er ihnen gut gefallen hat oder dass er was bei ihnen bewegt hat. Das ist natürlich auch immer sehr schönes Feedback.
Was würdest du denn Menschen mitgeben? Also wir hören jetzt ja ganz viele Menschen zu, die selber zum Teil schon vegan sind, vielleicht sich auch auf dem Weg gerade gemacht haben, aber wir haben auch ganz, ganz viele Leute dabei, die sagen, ich möchte mich unbedingt für die Tiere einsetzen. Und ich bin auch da bereit, Next Level zu gehen. Und was mich interessieren würde, ist, was würdest du denn den Menschen mitgeben, die vielleicht selber gerade so ein Projekt starten oder ein ähnliches Projekt oder vielleicht sagen, ich habe eine tolle Business-Idee, ich möchte an den Start gehen mit meiner Sache, die Menschen halt irgendwie berühren, mitnehmen, was in der Welt verändern und ja, gleichzeitig auch mich in irgendeiner Art und Weise selbst verwirklichen, etwas hinterlassen. Was würdest du den Leuten mitgeben, die jetzt so am Struggeln sind, die sagen, ah, ich weiß nicht, mache ich das nicht? Aus deiner Erfahrung heraus?
Also ich glaube, dass bei mir war es so, dass ich, wenn ich eine Inspiration hatte, dass es wichtig war, dass ich daran geglaubt habe und mich dann auch nicht von anderen Menschen versucht habe, davon abbringen zu lassen. Also dass ich wirklich die Idee geglaubt habe und auch wenn ich nicht unbedingt wirklich was von der Umsetzung schon geplant hatte oder mir genau vorstellen konnte, dass ich trotzdem dran geblieben bin, weil ich dachte, dass es einfach was bewegt und dass es einfach ein sinnvoller Beitrag ist, den viele Menschen wertschätzen würden oder der Sache beiträgt.
Ja, also das heißt, du planst jetzt gar nicht so, ich keine Ahnung, wo ich in 10 Jahren bin, sondern wirklich so, ich ziehe jetzt das Projekt durch, ich mache das jetzt, ich weiß noch nicht, wie das Ergebnis wird, aber ich mache das jetzt einfach. Ja, das ist dann auch so das, was ich jetzt so daraus ziehe, auch für mich, ne?
Ja, genau. Also, dass ich so eine Idee habe und einfach mir vorstellen kann, dass die Idee gut ankommt bei den Menschen. Also nicht, dass es unbedingt ein finanzieller Erfolg wird. Also es muss natürlich auch ein bisschen, also ich finanziere mich ja auch selber auch über die Filme, die ich mache. Das heißt, das kann ich nicht ganz außer Acht lassen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass ich an die Idee glaube und dass man auch das Durchhaltevermögen hat, gerade bei so Filmen. Wenn ich letzten Film nicht gemacht habe, das hat dann teilweise 3-4 Jahre gedauert und dann gibt es natürlich schon immer mal so Strecken, wo man dann ein bisschen verzweifelt ist und nicht weiß, wie es weitergeht, gerade bei einer Finanzierung, wenn das nicht so wirklich klappt oder wenn es irgendwo andere Baustellen gibt und da muss man schon auf jeden Fall einen langen Atem haben, um bis zum Ende dabei zu bleiben.
Ja. Du hast es jetzt gerade nochmal angesprochen mit dem Thema Finanzierung. Das ist ja auch so ein klassisches Thema, wo viele Veganerinnen und Veganer in der Szene sich auch vorweg ducken. Ja, sage ich jetzt einfach mal ganz provokant. Weil, ja, man kann ja mit ethischen Dingen kein Geld verdienen und so weiter und so fort. Und das ist halt auch etwas, was uns halt ja immer wieder auffällt. Und wir merken, dass dadurch natürlich insgesamt die Szene sich extrem selber ausbremst. Weil ich glaube, wir könnten schon viel weiter sein, wenn wir da nicht selber ein Tabuthema draus machen würden. Weil wenn ich das neueste vegane Schnitzel esse, dann zahle ich da ja auch Geld für. Das ist okay. Meistens produzieren das dann aber auch wieder die Leute, die ich vielleicht eigentlich gar nicht so gerne unterstützen möchte, wenn man das mal so ganzheitlich betrachtet. Und die vielen kleinen Startups oder ich sage jetzt mal Filmemacher, so wie wir, Caro und ich auch, wir kennen auch ganz viele andere Leute, vegane Grafiker und so weiter und so fort, die bremsen sich dann manchmal selber aus einfach, weil sie denken, ach naja, okay, dafür können wir ja kein Geld nehmen. So, aber das ist halt der Punkt, ne? Es ist halt ein extrem wichtiges Thema und ich würde es deswegen ganz gern hier nochmal einräumen, also dass wir die Zeit nochmal ganz kurz dafür haben. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass wir Veganerinnen und Veganer uns auch mit unseren Projekten Geld erlauben?
Ja, ich finde es extrem wichtig, weil wir einfach natürlich Zeit aufbringen für Projekte, für Aktionen und das natürlich zum einen in unserer Freizeit machen könnten und dann noch sich in der Erwerbstätigkeit nebenbei machen können, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wenn wir das Vollzeit machen wollen, dann geht das nicht beides, dann enden wir irgendwann im Burnout. Und da ist es wichtig, dass wir einfach bei der Realität ankommen und wissen, dass wir einfach fair Menschen bezahlen müssen. Und bei meinem Projekt merke ich das auch. Also es gibt Menschen, die einfach anbieten, das irgendwie für laut zu machen oder umsonst zu machen. Aber ich habe dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen und denke mir, nee, ich würde dir schon gerne was dafür zahlen, weil es ist ja deine Arbeit, es ist deine Zeit, die du investierst. Und ich will darauf vertrauen. Ich will auch ein Ergebnis haben, mit dem ich zufrieden bin. Ich will auch sagen können, nee, das gefällt mir noch nicht, mach es bitte nochmal neu oder setz dich bitte nochmal dran. Und das kann ich dann teilweise auch nicht, wenn jemand sagt, hier, ich habe es irgendwie in meiner Freizeit gemacht und wenn ich eine Vereinbarung habe und weiß, der Mensch wird dafür fair bezahlt, ich bezahle ihn dafür fair, dann kann ich auch guten Gewissens sagen, dass ich damit zufrieden bin am Ende.
Ja, extrem guter Punkt. Ja. Richtig gut, dass du es nochmal angesprochen hast, ja.
Ja, danke, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Dieser Aspekt ist ja auch für einen selber ganz wichtig, ne, in der Zusammenarbeit. Also wenn du ja selber auch an deinem Projekt hängst und sagst, ich habe da eine bestimmte Vorstellung, das macht ja auch was mit einem, wenn man das Gefühl hat, man kann den anderen fair bezahlen und darf dann auch eine Erwartung stellen und weiß, er hat da jetzt nicht nachts zwischen 2 und 3 da irgendwie gesessen und irgendwas geschnippelt, was dann am Ende, und dann muss ich noch sagen, so ist nicht gut. Und gerade das Thema fair bezahlen ist wirklich so ein Knackpunkt, ja, weil wir erwarten das ja auch, dass wir das für die Tiere ja rausholen, ja, dass sie ein faires Leben bekommen, dass sie ein glückliches Leben führen dürfen. Und genauso ist es ja für uns auch. Was du auch vorher sagtest mit dem Burnout, ist halt auch so interessant, ne, weil so viele Menschen, merken wir ja auch, wir sagen das immer, die verschwinden irgendwann wieder nach einer gewissen Zeit im Aktivismus, weil sie es einfach nicht durchhalten können und weil sie dann wieder weg sind, weil die Kraft einfach zu Ende ist. Ja, und du kannst das halt nicht auf Dauer machen, diesen Spagat. Und gerade bei so Projekten, wie jetzt ja auch bei dir, ne, wenn da auch viel im Hintergrund läuft, ja, also da, die ganzen Sachen, die sieht man ja nicht, die da passieren. Und alleine dieser Zeitfaktor, ja, das vergisst man so häufig, wie wertvoll das ist, wie wichtig das ist, dass wir uns das auch selber wert sind, dass wir sagen, ey, meine Zeit ist was wert. Und wenn ich die da rein investiere, dann muss da halt was zurückkommen. Sehr, sehr guter Punkt, ja. Also vielen Dank, dass du das auch nochmal so angesprochen hast und quasi auch nochmal bestätigt hast, weil wir glauben halt auch, dass dadurch eben so viel mehr möglich ist, ja. Also gerade dieses ganze Thema Kreativität, das kannst du ja auch nicht irgendwie nachts, das haben Steffi und ich ja auch jahrelang probiert, so, ne, abends, nachts, so zwischen 10 und 11, dann nochmal so, wir müssen nochmal gerade kreativ werden und irgendwie was Tolles in die Welt schmeißen, und dann denkst du, das geht aber nicht auf Knopfdruck und das braucht halt Zeit. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch die Unterstützung von allen anderen brauchen. Und gerade jetzt auch mit Hinblick auf euer Filmprojekt, wenn man sich das mal anguckt, was da jetzt auch für Summen im Raum stehen, ja, weil wenn es gut werden soll, was es ja soll, damit es auch Menschen überzeugt und mitnimmt, dann muss dafür auch was in die Hand genommen werden. Und gerade als Veganer, ja, wenn du dann sagst, so, hey, kein Problem, ich spende mal irgendwie 10.000 oder 15.000 oder 20.000, weil ich hab's jetzt halt gerade über, ist doch mega geil. Also ist deshalb, also wir sagen immer so, mehr Mindset und Fokus darauf auch, dass wir sagen, so, wir wollen das irgendwie richtig geil nach vorne bringen.
Ja, auf jeden Fall. Also das kommt natürlich auch immer auf die Projekte an. Also ich habe, als ich Live and Let Live gemacht habe, da habe ich das irgendwie komplett daneben. Also ich habe dann Vollzeit bei Roots of Compassion gearbeitet, habe dann quasi in der Freizeit den Film gemacht und dann abends immer nochmal geschnitten, irgendwie so ein paar Stunden. Und das war okay, weil es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte keinen Druck, irgendwie das fertig zu bekommen. Das war so ein Freizeitprojekt, aber ja, natürlich ja, auch gemerkt, also auf die Dauer ist es auf jeden Fall kein Lebensentwurf, weil ich brauche natürlich auch Freizeit. Ich habe das auch immer im Aktivismus gemerkt. Also ich brauche die Zeit, die Auszeit für mich, um wieder irgendwie mit dem ganzen Stress klarzukommen. Und gerade bei dem Thema finde ich es auch so wichtig, also gerade wenn man mit diesem Tierleid konfrontiert ist und dann auch auf die Straße geht und versucht, was zu verändern bei den Menschen und dann auch auf Ablehnung stößt, dann ist es, glaube ich, nochmal doppelt so schwer, wenn man dann keine Zeit hat zum Ausgleich, um das Ganze nochmal zu verarbeiten und irgendwie auch schöne Momente zu haben, um wieder aufzutanken und so.
Ja, absolut. Da fällt mir gerade noch eine Sache ein, weil wir gerade über Fairness gesprochen haben. Ich hatte auch nochmal gesehen, du hast ja auch geschrieben, fair und nachhaltiger und veganer Film. Also was heißt das jetzt auch in der Filmproduktion? Worauf achtet ihr da?
Ja, da haben wir uns gleich ganz schön viel auf die Fahnen geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir es so umsetzen können. Also deswegen, also fair meint natürlich erstmal so gleichberechtigt, dass wir irgendwie alle den gleichen Lohn bekommen und nicht irgendwie jemand sehr viel mehr oder sehr viel weniger, sondern dass wir die ganze Arbeit, die die Menschen investieren, auch gleichschätzen. Es gibt natürlich Tarifgagen, die würden wir gerne bezahlen, aber also dann müssten wir gleich mehrere Millionen tatsächlich einsammeln, um den Film zu realisieren. Und das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil es unser erster Film ist und wir natürlich auf die Filmförderung hoffen. Und das Problem ist so ein bisschen, dass man da als Quereinsteiger eher nicht so gute Karten hat. Also wir hoffen natürlich, dass es trotzdem klappt. Aber erstlings beim Debütfilm ist es ein bisschen schwieriger und deswegen wollen wir zumindest fair bezahlen, noch keine Tarifgagen, aber fair. Und natürlich wollen wir den Film nachhaltig produzieren. Also es ist jetzt keine große Produktion. Das heißt, wir haben nicht irgendwie einen großen Fuhrpark und ganz viele Dieselgeneratoren irgendwo stehen und ganz viele Wohnmobile, sondern alles ein kleinerer Rahmen. Und wir versuchen dann, so gut es geht, irgendwie das Ganze grün umzusetzen. Natürlich aber komplett vegan, auf jeden Fall veganes Catering. Wir drehen auf dem Lebenshof, wir drehen auf dem Erdlingshof. Das heißt, wir haben ja auch eine tierliche Hauptdarstellerin, die Ella, ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, die Kuh, die Mathilda spielen wird. Und Wir vertrauen auf jeden Fall auf Johannes und Birgit, weil Johannes die Ella auch sehr gut kennt und ja nebenan direkt ein Wald ist, in dem wir dann drehen können. Das heißt, wir können dann einfach rüberspazieren hoffentlich und werden uns natürlich bei den Drehs auch nach der Ella richten. Das heißt, also wenn sie keine Lust mehr hat oder wenn es irgendwie nicht passt, was wir da machen, dann lassen wir das auch sein und würden sie auf jeden Fall nicht zu irgendwas zwingen wollen. Und dazu kann ich auch vielleicht kurz sagen, das Drehbuch haben wir so geschrieben, dass es wirklich keine Szenen gibt, die irgendwie Ella stressen könnte. Also es ist alles halbwegs normales Kuhverhalten, was sie da zeigen muss und was sie dann hoffentlich filmen dürfen.
Ja. Ja, das ist spannend, dass du das auch nochmal sagst. Das haben wir jetzt gar nicht in Frage gestellt tatsächlich. Also das ist für uns immer so selbstverständlich, dass der Umgang mit Tieren respektvoll ist. Wir haben gerade auch letztes Wochenende zum Beispiel selber ein Seminar gegeben und haben dann auch dort mit einer Stute, die zu unserer Beautiful Commitment Familie gehört, gearbeitet, die uns einfach unterstützt hat, weil sie einfach als Botschafterin so ganz viele Dinge übersetzt und auch da, und das ist ja auch berechtigt, dass man da nachfragt, dass dann da Kritik kommt, so ja, aber das arme Tier und so, aber das ist, es kommt immer drauf an, ne? Also es geht immer um diesen Respekt, um dieses Miteinander, um Kooperation und es ist nicht schön, das ist ja auch das, was wir uns wünschen, ne? Diese Welt, wo wir, ich sehe da halt immer die Bilder von,
Hartmut Kiewer.
Genau, Hartmut Kiewer. Ich kann mal nicht auf seiner. Ich habe die Bilder gesehen. So dieses Utopia, ne? Kennst du wahrscheinlich auch, Marc. Diese Bilder sehe ich dann immer, wo ich immer denke, so, ja, was gibt's denn Schöneres, ne? Und wenn man halt so mit Tieren im Einklang ist und dann halt auch die Ella so eine wichtige Botschafterin sein darf, also ich finde das wundervoll, ja. Toll. Richtig, richtig toll. Also bis hierhin mega. Wir sind extrem gespannt. Wir hoffen, dass wir bei der Premiere dabei sein können und du uns dann natürlich auch nochmal auf dem Laufenden hältst und wir halten euch, alle, die jetzt zugehört haben, natürlich auch nochmal auf dem Laufenden. Eine Frage nochmal zum Abschluss. Marc, wie können dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unterstützen? Also wie kann man irgendwie dich supporten, begleiten? Natürlich Crowdfunding hattest du schon gesagt, aber was gibt es noch? Kannst du vielleicht noch mal ein paar Dinge aufzählen, wenn die Leute jetzt sagen, wow, ich möchte irgendwie ein Teil davon sein, was kann ich tun? Wie können sie dich unterstützen?
Also das Beste ist natürlich, wenn ihr den Film selbst folgt, am besten über den Newsletter. Ich glaube, auf unserer Website haben wir, auf der Antimae-Film-Website könnt ihr den Newsletter abonnieren. Ihr könnt meinen Black Rabbit Images Newsletter auf der blackrabbitimages.org Seite abonnieren und ihr könnt natürlich den ganzen Projekten auf Social Media folgen. Also Mathilda auf Instagram und Facebook @MathildaTheFilm. Genau, und im Moment überlegen wir noch, aber es wird wahrscheinlich ein zweites Crowdfunding geben für die Postproduktion und den Vertrieb. Aber das steht noch ein bisschen in den Sternen, das planen wir noch. Dann würden wir uns natürlich selber sehr über weitere Unterstützung freuen.
Super.
Also bis dahin kann man teilen, ja, den Film unterstützen, indem man halt ihm folgt, euch folgt. Crowdfunding läuft gerade nicht, aber wenn es dann wieder losgeht, dann richtig genau teilen und verbreiten.
Ja, wenn jetzt immer jemand sagt, so Crowdfunding läuft gerade nicht, und aber derjenige hat trotzdem, ne, ich sag mal so, hier, unser Mega-Business-Veganer, der jetzt die 25.000 Euro auf dem Konto hat und hat gesagt, ich möchte das gerne irgendwie dir zukommen lassen. Also wie kann man da trotzdem mit dir irgendwie auch in Kontakt kommen? Also wie kann man dich kontaktieren, wenn man dich direkt unterstützen möchte oder vielleicht sogar sich noch für irgendwas bewerben möchte oder dich anderweitig unterstützen möchte? Wie kann man dich kontaktieren?
Ja, die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Also wir suchen noch ProduzentInnen, also Menschen, die tatsächlich bei dem Film finanziell Unterstützung leisten möchten. Wir haben auch verschiedene Gegenleistungen, die wir anbieten können. Also das sind so Credits, Executive Producer, Co-Executive Producer Credits zum Beispiel. Und da arbeiten wir gerade noch so ein bisschen an unserem Pitch-Deck. Und ihr könnt uns aber auf jeden Fall gerne anschreiben auf der antimae.film.com-Seite stehen die Kontaktdaten und da freuen wir uns natürlich über jeden, der Interesse daran hat.
Cool.
Super.
Mega.
Perfekt, ja. Vielleicht findet sich da jemand. Wir haben ja immer ganz viele Leute in der Community, die was tun wollen, die auch helfen wollen, unterstützen wollen. Also auch da, wenn es da, wie gesagt, irgendwas gibt, wo jemand dann ganz aktiv mit Hands-on vielleicht auch helfen kann, immer gern Bescheid sagen. Super, perfekt. Ja, Marc, dann also ganz herzlichen Dank. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch, auch sehr berührend nochmal. Und ja, danke für diesen Blick auch, diesen Einblick auch in deine Beweggründe und den Hintergrund auch nochmal jetzt zu dem Film. Wie Steff schon sagte, wir freuen uns riesig drauf. Wir verfolgen das immer total gerne, was du da machst. Und wir glauben, dass es halt ein unfassbar wertvoller Beitrag ist für die Bewegung. Also danke da auch für deine ganze tolle Arbeit, die du da leistest. Und wir würden dir jetzt super gerne, auch wie das ja bei uns so Tradition ist im Podcast, das letzte Wort überlassen.
Wenn jemand eine Idee hat und wirklich glaubt, dass die Idee viel bewirken kann, dann sollte er auf jeden Fall am Ball, er, sie auf jeden Fall am Ball bleiben und sich nicht davon abbringen lassen, denn es ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn man seine Ideen verwirklicht sieht und sieht, dass sie was bewirken.